Salam und hallo zu Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin.
Herzlich willkommen zur finalen Staffel von Engagiert für Deutschland. Hier sind Fatih und Rana. In dieser Staffel treffen wir unsere Gäste aus Staffel 1 erneut und reden über ihre Erfahrungen, Forderungen, vielleicht auch über Misserfolge und Enttäuschungen im politischen Betrieb. Heute ist Hakan Demir von der SPD bei uns zu Gast. Hakan, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich wieder da sein kann.
Freut uns auch sehr. Vorweg wollen wir den Betroffenen des Erdbebens in Syrien, der Türkei und den umliegenden Gebieten unser Beileid aussprechen. Es ist viel Hilfe notwendig und jede Hilfe bewirkt etwas. Wendet euch dafür bitte an die entsprechenden Hilfsorganisationen. So kommen wir jetzt gedanklich wieder zurück nach Deutschland, auch wenn es uns sehr schwer fällt. Im Superwahljahr 2021 bist du als Wahlkreisabgeordneter für Berlin-Neukölln in den Bundestag gewählt worden. Dafür herzlichen Glückwunsch nochmal. Können wir Applaus oder so reinschneiden? Seitdem ist viel passiert und es gibt daher auch viel zu besprechen. Heute wollen wir uns auf eine Reise mit dir durch diese Zeit begeben. Fangen wir dafür ganz vorne bzw. ganz hinten am Wahlabend an. Aus unserem ersten Gespräch mit dir wissen wir, dass dein Weg dorthin nicht immer so leicht war. Wie war es dann, das Ergebnis zu erfahren und wer hat am meisten mit dir mitgefiebert?
Vielleicht noch ein Punkt, jetzt nicht ganz am Anfang begonnen, sondern jetzt quasi zum Schluss. Du hattest ja jetzt das Erdbeben erwähnt oder die Erdbeben. Das ist natürlich auch ein Punkt, als ich angefangen habe zu kandidieren oder Bundestagsabgeordneter geworden bin, hatte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so viele Krisen auf einmal haben. Und das zieht sich halt auch in diesem Jahr leider weiter. Und genau, bin da natürlich auch in Gedanken bei den Menschen vor Ort und habe mich auch im Bundestag mit allen anderen dafür eingesetzt, dass schnell Hilfen da ankommen. Aber dennoch natürlich unglaubliches Leid. Und ja, und wir gucken, was wir jetzt noch aus Deutschland machen können. So, und dafür setze ich mich ein, bin auch dankbar dafür, dass ich diese Rolle auch erfüllen kann, diese Verantwortung aber auch habe, die ich auch erfüllen muss und guck da, wo ich helfen kann. Das ist ja, manchmal schwierig, aber manchmal ist das natürlich auch eine Rolle, die ausgefüllt werden muss und ja, und freue mich, dass ich das machen kann und guck jetzt auch in den nächsten Tagen, jetzt mit erleichterten Visa und so weiter, ob wir da schnell Menschen hier hinholen können, die ja kein Dach mehr über dem Kopf haben.
Ja, auch sehr wichtige Maßnahmen, die von Deutschland ergriffen werden müssen, auf jeden Fall.
Ja.
Und jetzt noch einmal zu dem Wahlabend.
Ja.
Wie war es dann für dich?
Ich habe ja mitgefiebert. Es gibt ja immer diese Webseite, wo man immer wieder auf Aktualisieren, ja nicht auf Aktualisieren drückt, sondern man geht ja mit dem Daumen und schwingt da kurz mal runter die ganze Zeit. Und ich glaube, ich habe das bestimmt, weiß nicht, alle 30 Sekunden gemacht, ab 18 Uhr so rum. Und irgendwann ab 22, 23 Uhr war es eigentlich klar, dass so 3/4 der Urnen ausgezählt worden sind. Dennoch war der Abstand eigentlich so knapp. Das Schlimmste ist ja eigentlich, wenn man sich super freut und dann erfährt man um 3 Uhr nachts, aber dass man es nicht gewonnen ist. Deshalb war ich, was das anbelangt, sehr entspannt. Also es gab Leute, die mich umarmt haben. Aber ich bin nicht auf Leute zugegangen, habe gesagt, ich bin es jetzt und ich habe gewonnen oder sowas, sondern habe jetzt abgewartet, bis alles ausgezählt worden ist. Und abwarten hieß in meinem Fall, dass ich auf der Couch lag. Meine Eltern waren zu Besuch da, die haben das Schlafzimmer bekommen. Und dann irgendwann 3.30 Uhr habe ich mitbekommen, also 3 Uhr morgens, 3.30 Uhr in der Nacht mitbekommen, dass ich dann Bundestagsabgeordneter geworden bin, nach diesen Auszählungen mit einem Vorsprung, der gut ist, und habe mich natürlich dann kurz mega gefreut, aber war halt müde und bin direkt auch eingeschlafen und dann gab es ein leckeres Frühstück am nächsten Tag. Ja. Das war ja klar etwas Besonderes und ja auch ein bisschen erstmal unfassbar, ne? Auch für meine Eltern und so weiter, dass sie gesagt haben, oh, okay, jetzt bist du Bundestagsabgeordneter. Ja, und ich auch, ja, also erstmal unfassbar, ja.
Sind eigentlich deine Eltern hier nach Deutschland gekommen oder deine Großeltern?
Sowohl als auch. Also erstmal in der Chronologie meine Großeltern und dann meiner Eltern. Ah, also mein Vater wurde dann als Kind hierher geholt mit 14. Und dann, genau, später hat er meine Mutter kennengelernt, im Alter von 19, 20. Dann auch geheiratet, Familienzusammenführung. Mhm. Genau, all das Typische, wenn man so will, ne? Wenn man sich diese Zeit sich anguckt.
Ja, Wahnsinn. Und dann sitzt ihr Sohn im Bundestag.
Genau, ne? Sohn, Enkel, ne? Ja. Wenn man das sehen will.
Ja, was hat sich denn dann für dich geändert? Was hast du davor gemacht und was kam dann an neuen Aufgaben auf dich zu?
Also vielleicht fange ich mal mit den Sachen an, die sich nicht so geändert haben. Also ich wohne immer noch in der Wohnung, bleibt da auch, also daran ändert sich jetzt erstmal nicht. Und ich fahre immer noch vorwiegend mit der U-Bahn. Ja, es kommt mal vor, dass ich im Plenum häufiger mal einen Anzug trage, ja. Das ist dann mal so. Ich muss aber auch sagen, es ist mit das Bequemste, weil man da wirklich stundenlang dann da ist und Gespräche hat. Es ist echt gemütlich. Also das hat sich, ja, da würde ich jetzt sagen, das hat sich geändert, so meinetwegen. Aber ja, und natürlich das Privileg. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt, also ich bin der Gleiche als Person, ja, aber mit dem Mandat sehen mich ja andere Menschen anders und ich habe natürlich mehr Gestaltungsmacht. Wenn ich auf Sachen aufmerksam mache, dann hat das häufiger mal ein bisschen mehr Gewicht als vorher. Ich kann an Gesetzen mitwirken, die alle Menschen in Deutschland mit betreffen. Und das ist natürlich erstmal ein Riesenprivileg. Also das hat sich schon geändert. Aber am Ende, das habe ich auch, glaube ich, vor einem Jahr gesagt, ich stehe morgens auf und ich bin halt der Hakan. So. Und ich stehe nicht morgens auf und denke mir, ich bin jetzt Bundestagsabgeordneter und ja, ein Stecktuch rein und ab geht's oder sowas. Also nein. Also aber ich weiß, dass die Verantwortung auf jeden Fall größer geworden ist. Und ja, und der Sache stelle ich mich dann jeden Tag und macht mir auch Spaß. Also nun auch nach diesem Jahr kann ich sagen, dass das etwas ist, was ich 100% machen möchte. Obwohl natürlich, wie gesagt, nicht erwartet habe, dass dieses Jahr auch dann auch für uns alle, ne, so schwierig wird und wir eigentlich kaum Erfahrungen mit dieser Pandemie gehabt haben, mit einem Krieg in Europa gehabt haben. Das sind schon Sachen, die ja so nicht erwartbar waren. Aber dennoch habe ich so das Gefühl, dass man sich da irgendwie so durcharbeitet, so in der Koalition auch.
Ja, sind schon historisch einschneidende Ereignisse auch, da hast du recht. Du hattest gesagt, dass du klassische sozialdemokratische Politik betreiben möchtest. Mhm. Wie sieht das denn genau für dich aus? Was ist klassisch sozialdemokratische Politik?
Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass man, ja, es klingt jetzt wieder so klischeehaft, also zum einen auch ist es eine Art von Stil politischer Kultur, also was mache ich gerade zum Beispiel? Also jenseits, dass ich jetzt hier bin. Ich habe vor Ort Sprechstunden. Also ich bin dann in den Cafés vor Ort, in den Kiezen. Ich warte nicht in meinem Büro, sitze da auf meinem Bürostuhl und denke mir, wer kommt jetzt? Sondern ich gehe auch raus. So. Aber ich lade auch Menschen in den Bundestag ein. Ich habe letztes Jahr 1500 Menschen bei mir im Bundestag gehabt. Die meisten aus Neukölln, aber auch sonst aus anderen Bezirken und Städten aus Deutschland. Aber vorwiegend Neukölln, das ist ja mein Wahlkreis. Und ja, so viele Menschen kennengelernt. Aber auch in einer gewissen Art auch intensiver, weil ich bin dann anderthalb Stunden, zwei Stunden mit so einer Gruppe unterwegs. Und die können alle Fragen stellen. Und dann gibt es halt Fragen von, weiß ich nicht, also private Fragen von, weiß ich nicht, zu welchem Friseur gehst du? Oder bist du verheiratet? Weiß ich nicht, welche drei Sachen sind dir gerade wichtig, die du umsetzen willst. Ne? Alle Themen kommen davor. Also das ist so eine Stilsache. Absolut anti-autoritär, auch im Verhandeln, im Gespräch, in der Kommunikation. Dass man da auch irgendwie sehr vernunft- und menschenrechtsbasiert auch kommuniziert. Ganz wichtig. Aber trotzdem Sachen klar benennt, bleibt. Aber halt doch eine sensible Sprache benutzt. aber wie gesagt, gleichzeitig auch abgrenzen kann und sagen kann, das ist nicht richtig, das müssen wir ändern. Und das gelingt nicht immer. So, aber ich finde, das ist schon eine sozialdemokratische Sprache. Genau, das würde ich jetzt auch unter politischer Kultur unterminieren. Und dann die andere Ebene ist halt die Themen. So. Es ist so im Bundestag, wenn man Gesetze bespricht, zum Beispiel mit der Energiepreisbremse, dann muss man sagen, und das ist auch gut so, dass die SPD, wenn sie am Verhandlungstisch sitzt, die erste Partei ist, die sagt, was ist denn aber mit den Menschen, die weniger haben? Das ist so. Also es ist automatisch so, wirklich. Und es ist aber auch bei den anderen automatisch so, es ist auch okay, deshalb ist es eine gute Koalition vielleicht. Bei den Grünen ist es automatisch so und dann sagt man, hey, vielleicht, aber Preise haben doch eine Lenkungswirkung, vielleicht macht das Sinn, dass die Preise steigen jetzt bei Gas, dann benutzen die Menschen das weniger. Das ist deren erster Gedanke. Also jetzt mal ganz plakativ gesagt. Ne? Nicht, dass das so. Und ja, und am Ende wird da halt meistens was Gutes. Aber ich glaube, dass wenn wir nicht dabei wären, wäre dieser soziale Gedanke immer gar nicht so oft da. Und ich glaube, das ist das, also dieses Soziale. Das ist schon, klar, es gab auch Fälle bei Gerhard Schröder und so weiter, wo wir das halt mal ein bisschen weniger hatten, so generell in der europäischen Sozialdemokratie. Aber der Kern ist halt dieses Soziale. Der Kern ist nicht irgendwie bei morgens bis abends bei Immobilienunternehmen rumzuhängen oder sowas, sondern man ist dann halt bei den Menschen im Viertel und bei den Organisationen, die gemeinnützige Arbeit machen. So. Und natürlich spricht man auch mit Menschen, die Unternehmen haben, weil sie halt gute Arbeitsplätze für Menschen schaffen. Das auch. Ne? In Neukölln haben wir 10.000 Unternehmen. Toll. Klasse. So, man fühlt sich aber erstmal doch in erster Linie den Menschen näher, die angestellt und die arbeiten. So, in erster Linie. Und dann kommt man auf die andere Ebene und sagt, ja klar, müssen die Unternehmen auch gut funktionieren, damit diese Gesellschaft gut funktionieren kann. So, das ist das auch irgendwie. Also was heißt das? Kindergrundsicherung ist wichtig. Also jedes zweite Kind hier in Neukölln wächst in Armut auf. Wohngeld. Menschen, die 40, 50 Jahre noch nie auf Geld von außen angewiesen waren, mussten jetzt in der Energiekrise Wohngeld beantragen. Und das ist nicht gut, aber wir haben darauf reagiert und haben wenigstens dann die Wohngeldhöhe oder die Zuschüsse erhöht. Über 370 Euro im Durchschnitt und teilweise auch 500 Euro in Neukölln und so weiter. Und das hilft den Menschen, ganz klar. Und es kommen Menschen dann ins Wahlkreisbüro, wenn wir die Unterstützte haben, die bringen dann Obst vorbei. Als Dankeschön. Müssen die nicht machen, aber ne, machen die dann halt, weil sie sich dann da dankbar zeigen. Und mir wäre es halt am liebsten, wenn sie gar nicht Wohngeld beantragen müssten, weil eigentlich alles gut läuft. Aber es ist gerade eine schwierige Situation gewesen und ich bin froh, dass wir dann da eine Maßnahme eingebaut haben für Menschen, die nicht SGB II oder Bürgergeld berechtigt sind, die irgendwie in der Mitte sind, aber auch nicht viel haben. Was machen wir für die? Und da haben wir quasi für diese Gruppe zusätzlich was aufgebaut. Und das ist klassisch sozialdemokratische Politik. Es ist aber auch klassisch sozialdemokratische Politik, alles was mit Migration, aber auch mit klassischer innerer Sicherheitspolitik zu tun hat. Finde ich auch, dass das auch ein Bestandteil ist. Wie leben wir hier? Wie fühlen sich Menschen hier? Also verschiedene Gruppen auch. Ich weiß, dass zum Beispiel Menschen, die in Neukölln leben und ein Kopftuch tragen, sich auch unsicher fühlen. Und auch, also wie geht man auf deren Bedürfnis ein, aber auch auf das Bedürfnis von Menschen, die in der Gruppenstadt sind und älter sind, 60, 70, und die aber Angst haben vor vielleicht Jugendgruppen. So. All das ist ja das Thema Sicherheit und das muss uns ja auch wichtig sein. Wie kriegen wir es hin, dass wir da Sicherheit schaffen irgendwie? Aber auch das sehr menschenrechtsbasiert, mit einer Sprache, die nicht ausgrenzt, die nicht stigmatisiert. Und ja, und in diese Richtung müssen wir auch. Ne? Zum Beispiel, jetzt Silvesternacht haben wir alle mitbekommen. So, das ist natürlich klar, dass das Erste ist, dass wir natürlich sagen, okay, da sind jetzt Menschen, die auch eine Migrationsgeschichte haben, die daran beteiligt waren. Das kann man sagen, das ist in Ordnung. Und dass man dann sagt, okay, dass hier in dem Fall, wenn sie das und das gemacht haben, müssen sie bestraft werden. Und dann aber auch zu sagen, okay, das reicht ja erstmal nicht, sondern man muss ja auch gucken, was hat dazu vielleicht geführt. Und da kommt ja wieder dieser soziale Gedanke hinzu, woran lag das, gibt es da einen Jugendclub, gibt es Orte, wo Jugendliche hingehen können, wo sie auch Unterstützung bekommen und so weiter. All diese Fragen muss man sich ja zusätzlich stellen. Und alles, was nur sagt, abschieben, ist halt nicht unsere Sprache. Stimmt auch nicht. Es ist ja einfach so eine total banale Scheinlösung, die Sozialdemokratie nie so geben darf. Aber auch wir müssen klar benennen, aber wir wissen, dass diese Gesellschaft oder die Welt halt viel komplizierter ist, als was uns einige Parteien manchmal sagen wollen.
Wie sah denn die Verständigung zwischen den unterschiedlichen Parteien im letzten Jahr aus? Weil so wie es sich jetzt von dir anhört, allein die Themen, die du angesprochen hast, da gibt es ja sehr große Differenzen. Wie kommt man dann auf einen Nenner?
Ja, also es ist schon ein bisschen zerrissen, wenn man sich die Redebeiträge im Plenum anhört. Und da kann ich schon sagen, dass wir als Sozialdemokratie, finde ich, eine gute Sprache haben im Plenum. Klar, gibt es auch mal Tweets von Mitgliedern von uns, die ich jetzt auch nicht so unterschreiben würde. Aber sonst im Plenum habe ich das Gefühl, dass wir die richtigen Worte wählen. Auch Olaf Scholz. Und ja, wir sind da direkt mit der CDU dran meistens, AfD eher nicht, also CDU und wir sind polarisiert, weil die CDU einfach eine andere Sprache, eine andere Richtung eingeschlagen hat, anders als zur Merkel-Zeit, sondern sie hat einen populistischeren Weg eingeschlagen und das bedeutet manchmal dann halt auch zu sagen, ja, ihr verramscht jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft. So, und das ist halt ein Wording, ja, was auch also stimmt, also es ist einfach einfach reingerufen und es ist absolut gelogen. Also man tut dann so, als ob die deutsche Staatsbürgerschaft alle Menschen sofort bekommen können, ohne Bedingungen. Und das ist, und ich habe es auch letztens im Plenum selber gesagt, ich hatte nochmal eine Rede, das ist halt gelogen. Aber ich muss auch zugeben, diese Lügen bleiben auch hängen, leider. Aber dann, wenn man es wieder allen erklärt, habe ich den Eindruck, dann verstehen die Leute. Dann sagen die, okay, ja, ist doch gut. Mensch muss halt seinen Lebensunterhalt gesichert haben, B1-Niveau, die deutsche Sprache können. Und ja, okay, wusste ich nicht. Ich dachte, man kriegt das einfach so. Und da finde ich es halt schade von der CDU, wirklich. Also ich meine das ehrlich. Und also nicht im Sinne von, ich will die jetzt fertig machen. Ich finde das schade, weil ich denke schon, dass man die CDU, CSU im politischen System irgendwie braucht. Und dass sie irgendwie eine gewisse Art Stabilitätsfunktion auch haben. Wenn die einbrechen, also nach rechts einbrechen, dann sehe ich schon eine Gefahr in der Gesellschaft. Und deshalb macht mir das schon Sorgen. Und das meine ich echt ernst. Also das ist nicht so, wo ich sage, ich will die jetzt irgendwo hindrängen. Weil die AfD ist die AfD. So. Also da. Aber wenn die CDU da auch als mitgliederstarke Partei irgendwie einknickt, dann haben wir ein Problem in der Gesellschaft. Und die Sorge habe ich.
Ja, du hast gesagt, dass du eine anti-autoritäre Sprache in der Politik sprichst. Wie kommt das denn bei den anderen Parteien an?
Also bislang habe ich das Gefühl, auch wenn ich jetzt mit der CDU diskutiere und mich hier und da abgrenze, haben wir am Ende des Tages trotzdem einen respektvollen Umgang miteinander. Also wenn ich eine Zwischenfrage stelle, dann gibt man mir Raum, um diese Zwischenfrage zu stellen und andersrum auch. Und da ist es kollegial, um es mal so zu sagen. Das finde ich gut und das liegt auch daran,
Ja, dass man, glaube ich, auch dann irgendwie merkt, dass es mir nicht darum geht, irgendwelche Menschen schlecht dastehen zu lassen, sondern ich glaube, ich hoffe, dass man spürt, dass ich wirklich erfahren will, warum die eine oder andere Person das eine oder andere denkt. So, und ich glaube, das ist gut. So. Und ich meistens sage ich, also ich mache nicht nur meistens, ich hoffe immer nichts Beleidigendes. Ne? Das ist auch etwas, was ich jetzt nicht unbedingt mache. Oder dass ich so krass Druck aufbaue oder die ganze Zeit reinrufe. Das gibt es ja auch. Ne? Die AfD ruft die ganze Zeit rein. Ja. Ich glaube, das spüren die anderen auch. Und dann haben wir so einen respektvollen Umgang miteinander. Und also mit der CDU klappt das ganz gut. Mit den anderen, mit der Linkspartei und so weiter natürlich auch. Mit der AfD ist es halt, ja, da ist es so, wie es ist. Das kann ich jetzt nicht ändern. Aber mit der CDU ist es respektvoll. Aber halt natürlich, die sind meilenweit weg von den Inhalten, die wir haben.
Mhm. In welchem Ausschuss bist du eigentlich und was sind deine Schwerpunkte?
Ja, ich bin im Ausschuss für Inneres und bin stellvertretendes Mitglied, / Auswechselspieler, so kann man es vielleicht mal sagen, im Familienausschuss und verfolge die Themen dort natürlich auch, vor allem was Demokratiestärkung, Demokratiefördergesetz und so weiter anbelangt. Das schaue ich mir auch immer wieder an, aber bin tatsächlich am Ende des Tages vorwiegend im Innenausschuss mit den Riesenthemen Fachkräfteeinwanderungsgesetz, gemeinsames europäisches Asylsystem mit Seenotrettung und so weiter, zusätzlich Migrationsabkommen und Staatsbürgerschaftsrecht. Das sind so die Kernthemen. Dann natürlich aber auch ein bisschen Kampf gegen Rechtsextremismus, politische Bildung in den Schulen, in der Gesellschaft an sich. Das ist auch ein Thema, weil ich Mitglied im Kuratorium der Bundeszentrale für politische Bildung bin. Und dann das Thema Abschaffung des transsexuellen Gesetzes. Also wie schafft man mehr Selbstbestimmung, ein Selbstbestimmungsgesetz für Transpersonen, was auch ein wichtiges Thema ist im Koalitionsvertrag. Wie schafft man es, dass Menschen das Leben führen können, das sie führen möchten? So. Und deshalb sage ich, mit dem Staatsbürgerschaftsrecht und mit der Abschaffung des transsexuellen Gesetzes arbeite ich oder darf daran arbeiten, dass diese Gesellschaft ja offener ist und ja anerkennender ist, anerkennender wird. Also ich glaube schon, dass wir in einer Gesellschaft daran arbeiten müssen, dass Menschen halt am Ende des Tages das Leben führen können, dass sie führen, ja im besten Fall führen möchten, beziehungsweise das Leben führen können, ja, wer sie sind, so, welche Identität sie haben für sich, dass sie das halt auch ausleben können und ja, leben können. Und das ist auch natürlich eine spannende Politik oder Themen, an denen ich dann arbeiten darf. Habe ich mir aber auch so ausgesucht. Ich habe auch gesagt, ich möchte daran mitwirken. Und ja, jetzt mache ich das.
Das hört sich sehr spannend an. Mhm. Hast du denn für die nächsten 3 Jahre, das ist ja eine lange Zeit, so konkrete Ziele für dich, die du umsetzen möchtest und erreichen möchtest?
Also ich möchte in diesem Jahr, dass wir das Staatsbürgerschaftsrecht reformieren, dass wir von diesen 8 Jahren auf diese 5 Jahre runterkommen. Rechtmäßiger Aufenthalt, dass man nach dieser Zeit den deutschen Pass bekommt, dass das sonst auch schneller, also dass das Verfahren beschleunigt wird, dass Menschen, die seit 30, 40 Jahren hier leben, erste Generation oder 50 Jahren, dass sie vereinfacht die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen können, in dem Fall vielleicht den türkischen Pass nicht verlieren. Also das sowieso, ne, diese doppelte Staatsbürgerschaft oder Mehrstaatlichkeit wird für alle Menschen ermöglicht. Also wir schaffen da auch eine Ungerechtigkeit ab. Das ist schon nicht schlecht. Und beim Fachkräfteeinwanderungsgesetz schaue ich, dass wir ja, den Menschen eine Chance geben, hier in Deutschland zu sein, hier ein Leben zu führen, hier zu arbeiten, die auch das Land mit voranbringen können. So wie das die beispielsweise auch so Tausende von Menschen auch heute machen, aber auch beispielsweise die erste Generation von GastarbeiterInnen gemacht hat. Und jetzt brauchen wir ja für die alles, was mit Photovoltaik, alles, was mit Klima zu tun hat, mit weniger CO2-Emissionen für all diese Ideen und Pläne brauchen wir halt Menschen, die dann das auch umsetzen können. So. Und deshalb ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch wichtig. Es ist nicht nur Menschen, die hier hinholen, sondern es hat noch was mit unserer Zukunft als Gesellschaft zu tun. Und deshalb ja auch nochmal ein wichtiges Thema, das ich hoffentlich auch dieses Jahr zumindest gesetzlich abschließen kann. Und Selbstbestimmungsgesetz, ja. Und dann komme ich zu den sozialen Bereichen, dass wir die Kindergrundsicherung irgendwie jetzt einführen können. Das heißt, dass Familien, die weniger Geld haben, dann mehr in Anführungsstrichen sowas wie ein Kindergeld bekommen, aber je einkommensschwächer sie sind, desto mehr bekommen sie. Und das würde dazu führen, dass viele Kinder zum Beispiel aus der Kinderarmut rausfallen würden. So, das wäre zum Beispiel die wichtigste soziale Maßnahme jenseits der Sachen, die wir vielleicht jetzt so ein bisschen gemacht haben mit der Überwindung von Hartz IV. Da auch jetzt noch keine Riesenrevolution, aber das sind schon 3-4 Pfeiler, wo ich sage, okay, wir haben schon jetzt etwas anderes. Aber Kindergrundsicherung wär ein wichtiger Bereich. Dann natürlich alles, was mit Bekämpfung von Extremismus, Rechtsextremismus zu tun hat. Wie schaffen wir es, dass wir ja da auch die Feinde der offenen Gesellschaft auch so stellen, dass sie ja nichts Großartiges mehr planen können, dass sie, dass BürgerInnen besser geschützt sind, KommunalpolitikerInnen besser geschützt sind. Ne? In einigen Kreisen sind sie das halt leider nicht. Wie können wir das Waffenrecht so ändern, dass ja Menschen nicht an diese Waffen kommen und dann ja Menschen aus der Mitte der Gesellschaft reißen. Nächste Woche ist ja der 3. Jahrestag mittlerweile von Hanau. Ja, und da ist natürlich auch nochmal ein Punkt, wo man sagen muss, könnte das heute wieder passieren? Und ich müsste leider sagen, was das Waffenrecht anbelangt, ja, es könnte passieren. Und das darf es eigentlich nicht. So, wir als Staat, Gesellschaft haben die Verpflichtung, alle Menschen zu schützen. Und damit meine ich jetzt aber auch nicht nur Opfer von Rechtsextremismus, sondern generell Opfer von Terror und von Extremismus an sich. Deshalb bin ich froh, dass wir auch im März immer jetzt einen Tag für die Opfer von Terror haben und an die Menschen gemeinsam gedenken.
Ja, ein sehr wichtiges und auch spannendes Thema. Eine abschließende Frage jetzt noch für den ersten Teil. Wenn du gewusst hättest, was da alles auf dich zukommt, hättest du trotzdem kandidiert?
Tja, also ja, hätte ich. Aber ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das nicht so kommt, wie es gekommen ist. Ne? Also so, genau. Mhm. Aber sonst, ja, ich hätte es trotzdem gemacht. Genau. Aber wie gesagt, mit dem absoluten Wunsch, dass diese Krisen halt nicht so vorkommen.
Hallo Hakan, es freut mich sehr, dich wieder treffen zu dürfen. Nun gibt es ja dieses Vorurteil, dass Politiker im Wahlkampf nah an der Wählerschaft sind und nach dem Wahlkampf sind sie unerreichbar. Man setzt sich wenig für die eigentlichen Belange der Bürgerinnen und Bürger ein, für die man sie gewählt hat. Wie schaffst du es persönlich, bei so vielen Terminen und den inhaltlichen Abenden, die du hast, die Nähe zu deinem Wahlkreis aufrechtzuerhalten?
Ja, also ich glaube, den perfekten Abgeordneten gibt es nicht. Mir rutschen auch E-Mails durch. Wir bekommen gerade 200 Mails jeden Tag. Und ja, mal 365 Tage, da kommt schon was auf uns zu. Und es kann auch mal bei mir passieren, dass wir eine Mail nicht beantworten, weil wir das dann nicht mehr, weil sie durchgerutscht ist. Das passiert und das tut mir auch dann immer leid. Aber ansonsten ist natürlich der Anspruch, jede Mail, die uns erreicht, jede Anfrage, die uns erreicht, schnell zu beantworten. Und das tun wir auch. Ich habe sehr viele Sprechstunden. Meine MitarbeiterInnen haben auch nochmal gesonderte Sprechstunden. Und wir helfen Menschen bei Wohngeldanträgen, bei Anträgen, wenn es um Aufenthaltstitel geht. Also da unterstützen wir viele Menschen in Neukölln. Und das ist aber auch eine Aufgabe von uns. Es gehört halt dazu. So, also ich sehe mich da auch als Abgeordneter, als jemand, der direkt auch die Interessen der Menschen vertritt, auch gegenüber manchmal Behörden. So, dass ich auch auf Behörden zugehe und sage, Moment mal, warum muss dieses Paar jetzt irgendwie 2 Jahre auf oder 1,5 Jahre auf das Wohngeld warten? So, das kann eigentlich nicht sein. Da hake ich auch mal hier und da nach und das ist genau meine Aufgabe. Oder wenn es Härtefälle gibt, ich weiß nicht, ob ich das letztens auch schon gesagt habe, aber das kommt häufiger mal vor, dass eine Familie in einer Einzimmerwohnung hier in Neukölln lebt, zu viert. Und dann leider manchmal auch noch der Fall dazu kommt, was erschwerend ist für die Familie an sich, dass halt auch noch Kinder eine Behinderung haben und eigentlich selber einen Raum bräuchten für sich. Das kommt noch erschwerend hinzu bei der Wohnungssuche. Und wenn ich da in dem Fall helfen kann, was jetzt mehrmals geklappt hat bei diesen Härtefällen, dann ja, bin ich am Ende des Tages natürlich auch glücklich. So, ne? Und denke mir, okay, ich habe jetzt auch einen Teil dazu beigetragen, dass auf der Ebene die Gesellschaft ein bisschen besser geworden ist, also auf dieser Wahlkreisebene. Ja. Und sonst auf Bundesebene sind das halt die größeren systemischen Sachen. Mindestlohn, Wohngeld an sich, wo ich weiß, das betrifft 4,5 Millionen Menschen, aber ich werde sie nicht alle sehen. Ne? Und im Wahlkreis ist es halt so, man sieht es. Sie sagen Danke oder sagen oder beschweren sich, weil der Antrag noch nicht durch ist. Ja. Und ja, wie ich das schaffe, ist, es ist klar, dass ich mir den Raum nehme. Es ist klar, gute Struktur, Sprechstunden stehen fest. Aber auch eine, muss ich sagen, unheimliche Lust auch ja, rauszugehen und da zu sein und auch tatsächlich auch interessiert zu sein an den Menschen. Und also bin ja auch jemand, der ja meistens jemand ist, der ja raus will auch und auch gerne spricht und zuhört. Ja, das ist auch nochmal, glaube ich, nicht so schlecht, wenn man als Politiker so eine Art von Eigenschaft natürlich auch hat. So, und das spielt mir in die Karten, wenn man so will, dass es gerade bei mir passt. Ja.
Ich möchte dich nochmal mitnehmen in das Jahr 2021 nach der Bundestagswahl. Dann kam es ja zur Bildung der Ampelkoalition und der unkomplizierte Antritt der Ampelkoalition war ja auch für viele eine Überraschung, dass gerade diese 3 Parteien, die ja vorher auf Bundesebene nicht miteinander koaliert haben, am Anfang jedenfalls auch solch unkomplizierte Verhandlungen durchgeführt haben. Jetzt mehr als ein Jahr nach Beginn dieser Ampelkoalition, wie empfindest du eigentlich die Zusammenarbeit mit den Grünen, aber auch gerade auch mit der FDP als SPD-Politiker?
Ja, also es ist, glaube ich, grundsätzlich schwierig mit 3 Koalitionspartnern zu regieren, weil es einfach länger dauert. Also das heißt, ich muss jetzt nicht nur mit Phyllis Pollert sprechen über das Staatsbürgerschaftsrecht, ich muss auch noch mit Stefan Thomae darüber sprechen. Und ich brauche ja von allen eigentlich ein Okay. Und das macht es kompliziert. Komplizierter, oder? Vor allem, wenn man manchmal vielleicht anderer Meinung ist. Und dann muss man halt immer wieder verhandeln und so weiter. Und also das ist erstmal komplizierter. Aber wir haben ja einen Koalitionsvertrag und stehen da auch hinter. Und ich finde, ja, ab und zu kritisiert man sich auch mal öffentlich. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass wir jetzt nicht irgendwie zerstritten sind. Und auch auf Arbeitsebene ist alles entspannt. Also es ist jetzt ganz normal, wie hier in diesem Raum. Man sitzt und spricht und findet sich nett und gut. Das merke ich auch. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Natürlich ist es für die FDP gerade ein bisschen schwieriger, weil sie zunehmend das Gefühl bekommen, dass diese Regierung dass diese Ampelkoalition dazu führt, dass sie aus den Landtagen fliegen. Ja, da kann ich jetzt nichts zu sagen. Das Gefühl, beziehungsweise es ist ein Fakt gerade, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt an der Koalition liegt, sondern da muss halt die FDP einmal gucken, wie sie kommuniziert, was für ein Profil sie haben möchten. Aber klar ist, dass sie natürlich auch Sachen mitmachen. Am Anfang wurde ja immer gesagt, ja, SPD, ihr macht das nicht, das nicht, das nicht. Und ihr lasst euch hier von der FDP. Und mittlerweile ist ja davon eigentlich nicht mehr viel übrig geblieben, weil alleine 300 Milliarden Euro an Schulden aufzunehmen, ist ja zum, also ist eine, in der Situation richtig, aber es ist keine FDP-Politik. Aber auch keine CDU-Politik, muss man auch sagen. Aber es ist in dem Fall ein Muss gewesen und wir als Sozialdemokratie mit den Grünen zusammen haben diese Summen aufgenommen, weil wir genau wussten, wir müssen das jetzt machen. Vielen Menschen geht es nicht gut und damit stärken wir auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn wir Sachen stabilisieren innerhalb der Gesellschaft. Und dann muss man halt auch mal Schulden aufnehmen. Sorry.
Du bist ja, wie du schon erwähnt hast, Mitglied im Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Im Dezember letzten Jahres gab es ja eine Razzia der Bundesanwaltschaft gegen eine Gruppe aus hauptsächlich Reichsbürgern und Querdenkern. Mhm. Ihnen wird vorgeworfen, durch einen Staatsstreich die Regierung der Bundesrepublik zu stürzen. Unter den Beschuldigten finden sich ehemalige Richter, Polizisten, Soldaten, Politiker und Adlige. Das sind ja alles Leute, die wir jedenfalls auch im öffentlichen Diskurs als Teil der bürgerlichen Mitte bezeichnet. Wie müssen wir eigentlich damit umgehen, dass Leute aus der Mitte der Gesellschaft, die sich auch in offiziellen Positionen befinden bzw. befanden, letztlich Teil eines rechtsextremen Bündnisses sind, die freiheitlich-demokratische Grundordnung unseres Landes gefährden?
Ja, das ist auf jeden Fall alarmierend. Und eine AfD-Ex-Bundestagsabgeordnete, die war auch noch mit dabei. Ja, alarmierend. Und macht aber auch klar, dass wir, also genau, mit repressiven Mitteln, BKA, Bundespolizei, Verfassungsschutz dagegen vorgehen müssen. Also, das ist ja auch zum Glück so, dass wir mit unseren Nachrichtendiensten da ja das auch schneller mitbekommen haben, was da so passiert. Das ist gut. Also da funktionieren unsere Sicherheitsbehörden gerade, toi toi toi. Aber wir müssen auch gucken, wie kriegen wir vielleicht Menschen auch schneller raus aus dem Beamtenverhältnis. Also wir müssen das Disziplinarrecht ändern. Und wir müssen, hatten wir ja den Fall jetzt auch im Bundesnachrichtendienst, wie kriegt man diese Sicherheitsüberprüfung so gut gestaltet, dass Menschen, die auffällig offenbar rechts sind, dass die auffliegen und dass sie dann nicht plötzlich irgendwie in so einem Ministerium arbeiten. Das ist so ein Punkt. Ansonsten die Sensibilisierung der Gesellschaft, ich glaube, dass die ist auch da, dass Menschen nicht unbedingt Glatze und Springerstiefel tragen müssen, damit man sagt, das sind jetzt Nazis, sondern es ist einfach manchmal auch einfach ein Anzug. Ne? Und ich glaube, diese Sensibilität ist in der Gesellschaft da, aber wir müssen, und da kommt das Demokratiefördergesetz ins Spiel, finde ich, wir müssen Organisationen stärker unterstützen, die politische Bildungsarbeit in den Schulen machen, also präventiv arbeiten, Leute rausholen aus dem rechten Milieu, gibt es ja auch, diese Vereine und Organisationen zu unterstützen. Und dann halt nicht alle 3 Jahre, sondern dass man mal sagt, hier, ihr habt jetzt für 7, 8, vielleicht 10 Jahre mal jetzt diese Förderung und eine Sicherheit, dass ihr diese Förderung habt. Und ihr müsst euch jetzt nicht alle 2, 3 Jahre neu bewerben. Das wäre auch schon mal nicht schlecht. Aber ich halte halt große Stücke auf politische Bildung vom Kindergarten angesetzt, weil da entsteht auch die Moralentwicklung. Ich war letztens hier in der Nähe in einer Kita und da gibt es halt ein Kita-Parlament. da waren halt so 12 Kinder, die halt sich da getroffen haben. Die treffen sich immer freitags. Und die sprechen dann halt über, muss man eine Jacke tragen im Winter, um rauszugehen oder nicht. Also so. Aber die entscheiden das zusammen. Und wenn sie morgens in die Kita kommen, machen die schon sofort irgendwie, können sie entscheiden, ob sie um 11.30 Uhr essen oder 12.30 Uhr oder so. Die hängen dann irgendwas dahin, so ein Puzzle oder so. Und lernen da schon, wie man kooperiert, wie man aufeinander Acht gibt, wie man selber vielleicht auch sein Bedürfnis ausdrückt oder wie man, ja, das ist schon spannend. Und ich glaube, wenn man da so ansetzt, in den Schulen weitermacht, dass man Perspektivwechsel einnimmt, lernt diese einzunehmen, dass man lernt, dass das eigene Tun eine Wirkung in der Gesellschaft hat, was ja Resilienz fördert. Und Resilienz heißt, dass man dann robust ist und nicht auf Rechtsextremisten reinfällt oder auf andere Extremisten. Und ich glaube, da muss man anfangen. Und wenn das verloren gegangen ist, wenn man das da noch nicht geschafft hat, dann muss man halt tatsächlich dann gucken mit repressiven Maßnahmen. Dann muss man halt gucken, wie stärkt man die Polizei, wie stärkt man auch die Verfassungsschutzämter, dass die dann bei Telegram mitlesen können, wenn jemand halt tatsächlich diesen Pfad eingeschlagen hat. Und das gibt es halt leider auch. Ne? Ja.
Im ersten Teil fiel ja schon das Wort Ereignisse von Silvester. Interessant ist ja, dass auf Seiten der Randalierer, aber auch auf Seiten der Rettungskräfte und der Polizei, sowie auch auf Seiten der sich über die Gewalt aufregenden Teile der Bevölkerung, sich ja Menschen mit jüngerer Migrationsgeschichte befinden. Trotzdem befördern gerade Konservative und auch Rechtspopulisten dieses Narrativ über die fehlende Integration und die mangelnde Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte und machen dadurch eigentlich auch durch solche Narrative Rassismus weiterhin salonfähig. Mhm. Müssten wir als Gesellschaft und auch die Politik nicht längst weiter sein?
Ja, ich glaube, das, was uns, glaube ich, allen klar geworden ist, ich weiß gar nicht, wir sind alle so 20, 30 älter. Ja, so um den Dreh. Ich bin der Älteste. Ja, danke schön. Ja, ich glaube, es gibt, man denkt ja irgendwie, wenn man ein bisschen jünger ist, dass alles irgendwie linear besser wird. Aber das ist leider nicht der Fall. Ne? Es geht halt mal zurück und dann wieder vorwärts. Und also ich glaube zum Beispiel, ich glaube bis 2011, als Sarrazin irgendwie dieses Buch veröffentlicht hat, ich glaube da ging es irgendwie ein bisschen bergauf, so Aufenthaltsgesetz 2005, 2006, ich glaube die erste Islamkonferenz und so. Ich glaube, da war es okay so. Dann kam wieder diese krasse Debatte von Sarrazin, dann war wieder irgendwie alles zerstört. Also nicht alles, aber so. Und dann kamen diese Gruppen Deutsch Plus, Neue Deutsche Medienmacher, die auch als Reaktion dazu. Und irgendwie ist wieder was anderes entstanden. Und dann hatten wir wieder 2015, 16, was auch wieder nochmal uns ein bisschen zurückgeworfen hat, die Diskussion, die wir da geführt haben. Und ich glaube, Silvester hat uns auch wieder fett zurückgeworfen, was auch, glaube ich, ein Teil des Erfolgs jetzt auch der CDU hier in Berlin gewesen ist, oder der CDU auf Bundesebene, muss man ja auch sagen. Diese Debatten, wie sie geführt werden, helfen offenbar punktuell, also wenn es so komprimiert ist, der CDU, die liegen auf Bundesebene bei 29-30%. So, und die Leute, die differenziert argumentieren, kommunizieren, auf Leute eingehen, Lösungen versuchen zu suchen, nicht plakative Lösungen, sondern Lösungen, die kommen dann erstmal nicht gut weg. Also was so Wahlen anbelangt, wenn sie unmittelbar da sind. Und ja, das ist echt gerade ein bisschen so ein Dilemma. Aber trotzdem ist es der richtige Weg, da differenziert an die Sachen ranzugehen und zu gucken, dass beim nächsten Mal so etwas nicht passiert. So, also man muss ja mal dann gucken, dass es besser wird. Aber man merkt halt leider, auf Kosten der gesellschaftlichen Spaltung nutzen das einige Parteien, solche Sachen, um stärker kurz Profil zu bekommen. Und viele Leute nicken auch, weil sie halt noch diese Wut haben, weil sie sehen, dass da Menschen was Unrechtes tun und das Gefühl haben, niemand tut da was gegen. Und wenn da irgendjemand sagt, wir müssen aber das machen und die, das sind, ja, ich will gar nicht alles wiederholen, dann wirkt das irgendwie. Und natürlich müssten wir viel weiter sein. So. Ich meine, wir sind hier im Raum, unsere Geschichten, also wir sind ja in Anführungsstrichen normale, ne? Aber wir werden ja als Menschen manchmal gesehen, die was, also im Sinne von besonders sind, also als einzigartig, dass wir nicht die Mehrheit bilden innerhalb, sagen wir mal, der migrantischen Gruppe, wenn ihr so wollt. Aber wir sind ja eigentlich die Normalität. So. Und das ist noch leider nicht bei allen angekommen. Das ist echt krass. Also, sondern diese Menschen, die einige von denen, die Migrationshintergrund hatten, die werden als Gruppe gesehen, die mit für uns sprechen, für uns alle anderen, für über 20 Millionen Menschen, was verrückt ist. Also es ist einfach verrückt, dass man das denkt. Ja. Ja. Deshalb, ja. Ja, ich glaube, aber langfristig wird sich die Kommunikation, diese eher die ruhige und leisere Stimme von Menschen, ich glaube, die wird sich durchsetzen. Dieses kurzfristige, das, was die CDU/CSU da macht, ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. Also ja, vielleicht für ein Jahr oder so, aber ich glaube langfristig nicht. Dass dann langfristig, dass Menschen eher auf diese Balance aus sind, auf wirkliche Lösungen aus sind. Also das ist, ja, das ist das, woran ich glaube.
Ich komme ja selber aus Hessen und damals gab es ja 1998, daran erinnere ich mich noch, einen sehr schäbigen Wahlkampf der CDU unter Roland Koch gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, wo man ja eine Unterschriftenkampagne gestartet hatte und Menschen an die Stände gegangen sind mit dem Hinweis, ja, wo kann ich denn hier gegen Ausländer unterschreiben. Das Stichwort doppelte Staatsbürgerschaft fiel ja. Kannst du uns da ein Update geben? Wie zuversichtlich bist du, dass das durchgehen wird?
Ja. Momentan blockiert das die FDP. Die FDP möchte einen Generationsschnitt prüfen. Was heißt das? Die wollen am Ende, also das ist die Grundidee, sagen, es soll sich jetzt nicht für immer weiter vererben. Das heißt, nehmen wir mal an, ich habe echt nur den deutschen Pass. Hätte ich jetzt den türkischen und hätte ich dann Kinder, die würden ja dann die doppelte Staatsbürgerschaft auch bekommen. Und deren Kinder auch, aber also wie lange soll das dann, diese doppelte Staatsbürgerschaft, weitergereicht werden? Und da sagt die FDP, ja, irgendwann muss halt ein Schnitt gemacht werden. So. Deshalb Generationsschnitt. Also kriegt es noch mein Kind, aber deren Kinder müssen sich am Ende des Tages doch zwischen dem türkischen und dem deutschen Pass entscheiden. Und da ist aber die Sache wiederum, ja, kann man machen, aber dann hast du wieder eine Optionspflicht durch die Hintertür, weil für die europäischen StaatlerInnen gilt das nicht. Also dann hast du halt eine Optionspflicht, die du aber erst, die vielleicht in 20, 30, 40 Jahren greift, aber du würdest trotzdem jetzt etwas Ungerechtes machen, was eine Wirkung hätte in 30. Jetzt kann man natürlich sagen, so chillt mal, in 4 Jahren, wenn die FDP nicht mehr regiert oder unter 5% ist, könnt ihr das ja nochmal ändern. Ja, kann man machen, aber eigentlich will ich kein Gesetz mit unterschreiben, wo ich eigentlich das Gefühl habe, das ist kein guter Punkt. Finde ich nicht richtig. Also entweder ist man für eine doppelte Staatsbürgerschaft oder halt nicht. Aber dann die Kinder, die in der dritten Generation sind, dann sollen sie sich entscheiden zwischen dem türkischen und dem deutschen Pass oder zwischen dem marokkanischen und dem deutschen Pass. Weiß ich nicht, ob wir das unbedingt machen sollen. So. Ja, aber die FDP will, dass wir das irgendwie prüfen und deshalb verzögert sie gerade die deutsche Staatsbürgerschaftsreform momentan. Und wenn sie damit nicht aufhören, nächste Woche oder so, dann kommt das vor dem Sommer 2023 nicht, was eigentlich der Plan war. Ja, und das, ja, da muss man den Druck auf die FDP ein bisschen erhöhen. Ich bin da noch entspannt, weil ich glaube, dass das sich noch auflöst. Aber wenn ich merke, dass sich das nicht auflöst, ja, würde ich da auch nochmal so stärker auf die zugehen. Und dann muss man aber auch klar sagen, wer gerade bremst und wer nicht. So muss man ganz klar kommunizieren, was ich gerade offenbar mache. Aber eigentlich ist es jetzt noch ein bisschen entspannter noch, weil es ist noch nicht so, dass ich sage, boah, jetzt kriegen wir nichts mehr hin. Aber es geht leider in diese Richtung gerade, wenn sie das nicht in der nächsten Woche mal auflösen.
Ein weiterer Schwerpunkt deiner politischen Arbeit ist ja soziale Klimapolitik. 2022 erfreute sich das 9-Euro-Ticket einer großen Beliebtheit. In Berlin gibt es mit dem 29-Euro-Ticket ein Nachfolgeprojekt des Senats. Ist dies der Beginn einer größeren Mobilitätswende? Was ist da deine Vision?
Ja, es ist ein guter Schritt. Ich meine, der Unterschied zwischen uns und den Grünen ist ja in dem Bereich, deshalb waren ja hier 29-Euro-Tickets, sind wir herausgegangen mit, weil es auch tatsächlich wir mit vorangebracht haben, aber wir wollten auch, dass es mit uns hängen bleibt. Die Idee ist, ich glaube, also Grüne und wir wollen natürlich, dass es eine Art von Verkehrswende gibt, dass mehr Menschen im Grunde natürlich Fahrrad nehmen oder die U-Bahn nehmen und so weiter. Aber da auch im Stil gibt es halt einen Unterschied. Wir sagen halt, wir setzen auf Anreize. Wir sagen nicht jemandem, hey, lass den Wagen stehen oder ne, sagen, weiß ich nicht, Benzin muss immer teuer sein oder so. Das sagen wir halt nicht, sondern wir sagen, okay, hier gibt es die U-Bahn und wir machen diese U-Bahn so günstig, dass es vielleicht für dich Sinn macht, den Wagen stehen zu lassen. Und das ist halt ein ganz anderer Ansatz, ne? Und ich glaube, das ist, glaube ich, nicht so deutlich geworden. Ich glaube, man hat uns da ganz klar, so wie bei den Grünen, so, dass man sagt, die Grünen sind einfach gegen Autos. Und da sind wir, glaube ich, so mit verhaftet worden, wenn man so will. Aber unser Gedanke ist eigentlich, wir möchten den öffentlichen Personennahverkehr so gut ausbauen, dass Menschen gar nicht auf die Idee kommen, den Wagen zu nehmen. So, das. Und ich weiß auch bei vielen, bei der migrantischen Community ist das auch ein Riesenthema. Aber da auch, weil niemand mit denen spricht. Ich meine, ich kenne diese ganzen Organisationen, Fridays for Future der Fahrradclub und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass man die Menschen, die vor Ort leben, die auch aus migrantischen Communities kommen, die gar nicht so richtig mitnimmt, sondern es ist eher manchmal so homogene Gruppen, die miteinander reden und etwas entscheiden. Aber wie kriegt man es hin, dass man auch den Taxifahrer, der um die Ecke wohnt, der auch mit seinem Taxigeld verdient, wie schafft man es, den auch irgendwie mitzunehmen? Und da versuche ich, bislang nicht so gut gelungen, aber wie kriege ich diese beiden Gruppen miteinander verknüpft, damit sie sehen, damit der, also wirklich ganz plakativ, der Vater, der ein Taxi hat, der auch ab und zu mal mit seinem Kind am Wochenende Fahrrad fährt, der hat ja auch Lust, dass es einen Fahrradweg gibt, der sicher ist. So, aber man muss ihm das halt so erklären. So. Und man muss es mit der anderen Gruppe auch so erklären, dass der ein Taxi hat und sein Geld damit verdient. Und es kann halt nicht sein, dass er dann halt von den 8 Stunden, die er arbeitet, dann, weiß ich nicht, 240 Minuten im Stau steht, weil irgendwie vielleicht die Straßen jetzt gerade so blockiert sind, dass es vielleicht weniger Sinn macht. Vielleicht weniger Sinn macht. Da muss man, glaube ich, gucken. Ich bin dafür, dass es eine Energiewende auch, Verkehrswende gibt, aber dass man die Menschen mitnimmt. Und und das haben wir offenbar in dieser Koalition nicht geschafft. So würde ich das auch mal ein bisschen interpretieren.
Du hast schon gerade gesagt, Fridays for Future. Mhm. In den letzten Monaten gelang es Aktivisten der letzten Generation und auch eben von Fridays for Future, sich medial große Aufmerksamkeit für ihre Forderung nach mehr Klimaschutz zu verschaffen. Ebenso groß wie die Zustimmung ist auch die Ablehnung in Teilen der Gesellschaft für diese neuen Formen des Protests. Mhm. Wie kann eine Politik von mehr Klimaschutz funktionieren und möglichst viele abholen, gerade wenn die Lager so tief gespalten sind?
Mhm. Ja, also ich sehe zum Beispiel keine Räume. Also Räume im Sinne von, also wie ich habe auch den Versuch nicht gesehen. Also wie nimmt man zum Beispiel tatsächlich in Kreuzberg, Adalbertstraße oder bei mir am Hermannplatz, wie kriegt man die türkische, arabische Community zum Beispiel mit? Wie schafft man es? Also gibt's einen Raum, wo man alle mal zusammensetzt und sagt, Leute, wie stellen wir uns das vor? Wie wollen wir etwas voranbringen gemeinsam? So, das sehe ich leider irgendwie nicht. Und klar, dieses ganze Ankleben, das, so wie ich das jetzt beobachte, führt zu mehr Frust. Ich glaube auch Menschen, die, glaube ich, grundsätzlich offen wären und sagen würden, ja, ich laufe jetzt nächste Woche mit oder ich schreibe meinen eigenen Bundestagsabgeordneten nochmal an und sage, mach ihm Druck, dass die Person dann sagt, oh, nee, finde ich jetzt nicht korrekt. So, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich kann aber auch natürlich die Menschen nachvollziehen, die zu Recht auch so einen riesen Druck verspüren und sagen, ja, es ist eigentlich schon zu spät. Und wir haben Demonstrationen versucht, wir haben Briefe versucht, wir haben so. Und jetzt deshalb versuchen wir, das ist jetzt quasi fast der letzte Weg, der ja, ja immer noch friedlich ist. Ne? Und also, ja, obwohl natürlich auch, ne? Also, weil der ist ja grundsätzlich friedlich. Ich kann das nachvollziehen, dass sie sich dann, dass sie dann sagen, ich möchte mich da, oder ich klebe mich jetzt da an und mache mehr Aufmerksamkeit, aber ist kein Weg, den ich gehen würde. So. Also ich würde den Weg gehen, ja, die Bundestagsabgeordneten anschreiben, ansprechen, in die Sprechstunden gehen, denen drohen mit, dass man die nicht wählt oder sagen, dass man sie wählt. mit einem Potenzial. Also wenn man mit 3-4 Leuten mal dahin kommt und Druck macht und muss dann auch immer gucken, ne, ja, gerne auch in die Richtung SPD, aber muss auch gucken, dann, wer ist denn das Problem gerade? Wenn es die FDP ist, dann, ja, sorry Leute, dann muss man halt an die weniger als 100 Abgeordnete der FDP ran, so, dann muss man da ran. So. Aus den Wahlkreisen übrigens. Bitte nicht diese Mails dann, Serienmails. So, das kann man auch machen, aber es ist halt viel kraftvoller, wenn jemand aus Freiburg den Freiburger Abgeordneten anschreibt mit 5 anderen und in einem authentischen Brief sagt, sorry, deine Politik finden wir nicht gut, setz dich doch bitte dafür ein. So, und ich möchte einen Termin bei dir haben. Ich finde, das ist mehr Druck, also sage ich jetzt als Abgeordneter wirklich, als die anderen Punkte. Und man muss aber auch am Ende des Tages sehen, ja, also Demokratie ist am Ende trotzdem nicht etwas, also es gibt nicht jemanden, der leider, also was heißt leider, es ist vielleicht auch gut so, der dann da sitzt und der Oberwissenschaftler ist und der sagt, hört bitte auf mich und auf die anderen WissenschaftlerInnen und dann machen wir es. Also läuft trotzdem ein demokratischer Prozess. Natürlich hört man auf die Wissenschaft, aber es muss trotzdem ein demokratischer Prozess ablaufen. Bundestag, Bundesrat, die müssen halt zustimmen. So, und ich glaube, das verstehen einige auch leider nicht, dass dieser Prozess einfach so ist, wie er ist und dass wir den, ja klar, können wir den beschleunigen, aber wir können den nicht ersetzen. Und auch das Bedürfnis zu sagen, wir müssen morgen Windkrafträder bauen, finde ich ja total richtig, aber wir kriegen es physisch jetzt einfach nicht hin, wir schaffen es einfach morgen nicht. So, und dann kann man sich, also was macht man dann? Also ja, also ich bin da auch, ich habe jetzt nicht die einzige Lösung, aber es muss ja auch ein realistischer Protest dann irgendwie sein, dass man sagt, okay, wir machen Druck, aber wir wollen, dass ihr in diesem Jahr 1000 Windkrafträder baut und wenn nicht, dann machen wir noch mehr Druck oder weiß ich nicht. Oder aber ich muss auch sagen, es ist ja auch viel passiert. Klimaschutzgesetz und so weiter wäre ohne Fridays for Future mit diesen ganzen Demonstrationen so auch nicht umsetzbar gewesen. Jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, ja, ich meine, diese Krisen mit Krieg, Angriffskrieg, Ukraine hat das Ganze auch nicht einfacher gemacht.
So. Da wollte ich gerade auch drauf ansprechen.
Haben wir uns aber auch nicht ausgesucht. So.
Der Ukraine-Krieg hat ja aufgezeigt, wie volatil die Grundlagen für unsere Energieversorgung sind. Vor 2 Jahren, als wir hier saßen, hatte ich dich ja auf das Thema Kernkraft angesprochen. Mhm. Infolgedessen hat ja der Bundestag und auch du am 11. November den vorübergehenden Weiterbetrieb der letzten 3 deutschen Kernkraftwerke zur Sicherung der Stromversorgung bis zum 15. April zugestimmt. Klar ist jedoch auch schon zum jetzigen Zeitpunkt, dass Deutschland kurz- bis mittelfristig eigentlich kein Gas aus Russland beziehen wird aufgrund des Krieges. Ist es eigentlich kein Gebot der Vernunft, dass wir auch in der Zukunft zur Energiesicherung auf einen Energiemix setzen? Oder ist es realistisch, dass wir innerhalb kurzer Zeit die Erneuerbaren so stark ausbauen können?
Ja, also Atomstrom ist danach fertig. So, machen wir nicht mehr. Wir haben ja jetzt umgestellt, was jetzt auch nicht so super, super ist, LNG-Terminals, die wir innerhalb von 6 Monaten teilweise aufgebaut haben. Darüber bekommen wir Gas, also Liquid Natural Gas, und wir haben erneuerbare Energien, die wir stärker ausbauen wollen. Wir haben jetzt das 2%-Ziel verankert. Das heißt, dass alle Bundesländer, also 16, 2% ihrer Landesflächen für Windkraft ausweisen müssen. Punkt. Punkt. So, die müssen das machen. Und das, wir haben also die gesetzliche Grundlage geschaffen, um dann noch stärker erneuerbare Energien auszubauen. So. Und das liegt auch an dem Druck von der Zivilgesellschaft. Deshalb Druck ist immer gut, also da weitermachen. Aber wie gesagt, so das Ankleben empfehle ich nicht, aber gut. Und ja, aber wir müssen natürlich irgendwann dann auch wieder von Liquid Natural Gas wieder Abstand nehmen, weil das ja auch wiederum nicht so toll ist für die Umwelt. Ne? Dann müssen wir gucken, was ist mit Wasserstoff, was ist mit Photovoltaik, wie kriegen wir das schneller auf die Dächer. Aber da wären wir wieder bei dem ersten Problem. Wo sind denn die Arbeitskräfte, Fachkräfte, die das dann halt aufs Dach dann bauen? Und wo kommt eigentlich... Wo kommen die Rohstoffe letztendlich her? Ist es dann China? Begeben wir uns in eine andere Abhängigkeit? All diese Fragen müssen wir uns auch weiterhin stellen. Aber wir haben es geschafft und darauf kann man auch erstmal kurz stolz sein, von Russland uns unabhängig zu machen.
Wir werden mit den inhaltlichen Fragen durch. Mhm. Genau, zum Abschluss eine Frage. Als wir vor 2 Jahren hier saßen, hattest du uns Altengün als Musikband empfohlen. Hast du eigentlich eine neue Empfehlung für uns? Was hast du gerade?
Altengün habe ich jetzt aber auch lange nicht mehr gehört, muss ich sagen. Da muss ich echt sagen. Ich komme gerade auf irgendwie nichts, was ich gehört habe. Ich war auf einer Geburtstagsparty, da habe ich halt viel 70er, 80er Musik selber gemacht. Und, also was heißt selber gemacht? Ich habe eine Playlist gehabt. So alles, wozu man dancen kann. Beispielsweise Freed from Desire von Gala. Tut mir leid, aber ich muss es jetzt gesagt haben. Ist aber ein Lied, das auf, wenn man irgendeine Art von Party hat, immer eigentlich ganz gut funktioniert. Ich hoffe, das sehen auch alle anderen so. Aber das habe ich jetzt vielleicht mal das letzte Mal so richtig gehört, ja.
Ja, mit diesem Ohrwurm, Freed from Desire, werden wir unsere Erfolge mit Hakan Demir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir wünschen dir alles Gute für deine berufliche und auch persönliche Zukunft.
Dankeschön. Dankeschön.
Das war Engagiert für Deutschland mit dem Bundestagsabgeordneten Hakan Demir. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin. Gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz.